Und dann erzählen die halt nebenbei so die krassesten Geschichten. Irgendwie die, der eine war, kommt hier aus Rauter, und hat halt diese Giftgasangriffe mitbekommen. War da, als das passiert ist, hat irgendwie gesehen, wie die Leute dort gestorben sind. Die andere, die, das ist ein Paar, er und sie, sie meinte, sie kann sich nicht mehr, kann nicht mehr nachvollziehen, wie viele Menschen in ihren Armen gestorben sind, weil das war einfach Alltag in Idlib. Und die haben halt auch die neuen Herrscher miterlebt, und haben schon unter denen gelebt und sind jetzt auch nicht so begeistert davon, dass die jetzt hier die Macht übernehmen tatsächlich. Aber gleichzeitig, und das Krasse oder das Schöne daran, die sind halt zum ersten Mal in ihrem Leben in Damaskus und sind ganz begeistert, wie viele Häuser es hier gibt. Und dass man hier irgendwie shoppen gehen kann und dass man hier in ein Restaurant gehen kann. Das gab es halt in Idlib, gibt es das einfach nicht.
Fotograf und Journalist Daniel Etter hat Damaskus nur wenige Tage nach den jüngsten politischen Umwälzungen besucht. Ich erreiche ihn in Syrien, um mit ihm über die Atmosphäre vor Ort zu sprechen. Wie sieht das Leben in einer Stadt aus, die von einem Bürgerkrieg gezeichnet ist? Wie bewältigen die Menschen den Alltag inmitten von Unsicherheit und Zerstörung? Und welche Spuren hat der Konflikt hinterlassen? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zenit-Podcasts. Mein Name ist Josephine Herrmann. Syrien, ein Land, dessen Name in den vergangenen Jahren fast immer mit Krieg, Leid und Zerstörung verbunden wurde. Der Bürgerkrieg hat das Land zerrissen, Millionen Menschen in die Flucht getrieben und unzählige Leben zerstört. Doch wie sieht das Leben heute aus? In der Nacht vom 7. auf den 8. Dezember 2024 rückten Rebelleneinheiten unter Führung der islamistischen Gruppe Hayat Tahrir al-Sham in die Hauptstadt Damaskus ein. Sie übernahmen die Kontrolle und läuteten damit das Ende der mehr als zwei Jahrzehnte andauernden Herrschaft von Staatschef Bashar al-Assad ein. Unser heutiger Gast, der preisgekrönte Fotograf und Journalist Daniel Etter, hat Syrien schon mehrfach bereist, unter anderem 2011 und 2012. In den letzten Jahren hat er außerdem aus Libyen, Afghanistan, Irak, Somalia, Äthiopien und der Ukraine berichtet. Und für Zenit aus der Türkei. Nun ist er nach Damaskus zurückgekehrt. Mit ihm spreche ich über die Momente, die er eingefangen hat, die Geschichten, die ihm erzählt wurden und die Eindrücke, die ihn begleiten. Wie beispielsweise sein Besuch im berüchtigten Gefängnis Sadnaya. Wie leben die Menschen in einer Stadt, die von Krieg gezeichnet ist? Gibt es Strom, Wasser? Und wie sieht es mit Internet oder medizinischer Versorgung aus? Was erzählen die Menschen über ihre Hoffnungen oder über ihre Resignation? Und wie hat sich Damaskus verändert im Vergleich zu seinen vorherigen Reisen? Ein Einblick in eine Welt, der zeigt, wie Menschen inmitten von Zerstörung und Unsicherheit versuchen, ihren Alltag zu bewältigen und dabei manchmal eine erstaunliche Widerstandskraft zeigen.
Was würdest du denn sagen, war überhaupt also dein allererster Eindruck, als ihr in Damaskus angekommen seid? Also wie war die Atmosphäre? Weil du warst zuvor ja schon in Damaskus. Was würdest du spontan sagen, oder du warst zuvor schon in Syrien, was würdest du spontan sagen, was hat sich fundamental unterschieden von vor 10, 15 Jahren, als du das erste Mal dort warst?
Ich war tatsächlich, während des Krieges war ich einmal in Damaskus mit einer Hilfsorganisation, und habe so die Stadt ein bisschen erlebt. Und man konnte sich hier als Ausländer nicht bewegen, ohne kontrolliert zu werden. Wirklich ohne Kamera irgendwie in den Zug gegangen, sofort kontrolliert worden. Ständig wurde man kontrolliert, man konnte sich nicht frei bewegen. Also Assyrer vielleicht einigermaßen, aber ich glaube auch Assyrer nicht. Aber ich irgendwie als eindeutig Nicht-Syrer, ständig kontrolliert worden. Also es war einfach ein krasser Überwachungsstaat. Und der erste Eindruck, man fährt über die Grenze und fährt aus dem Libanon raus, da wird noch alles abgestempelt. Und dann fährt man über die Grenze und das einfach, da stehen halt so ein paar Typen rum, die gucken einmal ins Auto und dann sagst du, du bist Journalist. Und man so, ja, fahr weiter.
Du hast nur gesagt, du bist Journalist, du hast dich auch nicht ausgewiesen, du hast einfach nur gesagt, du bist Journalist. Nichts. Und.
Genau, wir haben gesagt, wir waren zu viert im Auto, die haben einmal kurz reingeguckt, keinen Ausweis angeguckt, nichts gemacht, einfach durchgewunken. Und völlig entspannt und das war die ganze Zeit mein Eindruck. Wie gesagt, überall, wo man hinkommt, wird man mit offenen Armen empfangen. Also ich bin immer vorsichtig, bevor ich irgendwie fotografiere oder was, versichere ich mich auf, also entweder nonverbal oder einfach mit Fragen, ob okay ist. Kein Problem, also nichts. Also es gibt nichts, was man nicht darf gerade. Das ist halt wirklich von einem Extrem ins komplett andere geschwungen. Also es gibt, also in Deutschland ist man auf jeden Fall stärker kontrolliert als hier gerade. Das heißt, also es gibt einfach noch kein System der Kontrolle. Das Faszinierende ist auch zu sehen, dass es wie schnell dieses, ich glaube, dieses System der Kontrolle, das war ja so ein bisschen wie in der DDR. Das heißt halt auch, man wusste nicht, ob man mit den Nachbarn, vor den Nachbarn reden durfte. Man wusste nicht, wem man vertrauen konnte oder sowas. Und das ist irgendwie von einem Tag auf den anderen scheinbar weg einfach. Mhm. Also ich habe heute, ich weiß nicht, wie es auf Arabisch heißt, aber es gibt einen
Sprichst du Arabisch?
Ausdruck. Nee, nicht wirklich. Brocken. Aber es gibt einen Ausdruck, der heißt, übersetzt sich so wie den Ellenbogen machen. Also so ein, die Regime-Supporter, die es früher gab, die haben jetzt einen Ellbogen gemacht und sind in die andere Richtung umgeschwungen. Also es gab eine recht bekannte Schauspielerin, die immer deutlich auf Seiten des Regimes stand, die dann am Freitag bei der Freitagsdemo dabei war und dann gefeiert hat. Und da gibt es, glaube ich, einige davon.
Ja.
Heute bin ich, wie gesagt, heute zum ersten Mal, also es gibt auch von den neuen Machthabern jetzt inzwischen, kann man Genehmigungen beantragen. Noch heute wurde die zum ersten Mal nachgefragt, weil ich auf so ein Hochhaus rauf wollte.
Ja.
Und da hat der Gebäudemanager da diese Genehmigung. Aber ansonsten ist
das ist ein Einzelfall gewesen, ja.
Ich habe meinen Ausweis noch nicht einmal rausgeholt in einem arabischen Land, was sonst nicht passiert.
Absolut
also,
bemerkenswert.
Wenn man irgendwo durch irgendein arabisches Land fährt, ständig Ausweis raus. Ja. Hier gerade gar nicht.
Ja. Und was siehst du, wenn du durch die Straßen von Damaskus gehst, wenn ihr da durchfahrt? Was sind die visuellen Eindrücke? Wie muss man sich das vorstellen?
Also Damaskus, es ist krass zu sehen, wie runtergewirtschaftet diese Stadt ist. Wenn man das mit Beirut vergleicht, wo es ja auch eine Wirtschaftskrise gab, das ist halt, nachts sind die Straßen hier komplett dunkel, es gibt kaum Strom, es ist alles irgendwie, alles hängen geblieben, wir sind in der Altstadt, in einem christlichen Viertel. Momentan sind noch alle Restaurants geschlossen und die Häuser, die in der Stadt sieht, die sind halt auch, die sind aber in den 70ern gebaut worden und seitdem ist nicht viel Neues entstanden.
Mhm.
Also ist alles irgendwie hängen geblieben und hat eine sehr dunkle, verrußte Patina und ansonsten ist es, ich habe keinen Vergleich, wie es hier vor 2 Wochen aussah, wie die Straßen waren, wie voll es da war und sowas. Aber es ist jetzt, wenn man hier reinfährt, relativ normal. Man sieht halt auch keine große Präsenz der neuen Machthaber.
Ja.
Es ist klar, man sieht halt ab und zu Bewaffnete, aber halt relativ wenig und relativ wenig Präsenz, also dass man irgendwie mal, weiß nicht, als die Taliban Kabul übernommen haben, waren die halt überall zu sehen.
August 2021, ja.
Darum, das gibt hier kaum.
Ja.
Das gibt hier kaum. Das ist, wie gesagt, relative Normalität von außen betrachtet. Aber natürlich, aber gleichzeitig dann, und dann, wir sind heute irgendwie ein Viertel gefahren. Und da war eine Riesenparty auf so einem Kreisverkehr.
Das wollte ich dich gerade fragen, ja. Wie verhalten sich die Menschen vor Ort? Die machen eine große Party aktuell.
Da gibt es viele so kleine, spontane Feiern, die vorher nicht erlaubt waren, dass man irgendwie auf der Straße gefeiert hat. Das wird vorher nicht erlaubt gewesen sein. Aber es war nur eine Nachbarschaft, da waren ein paar hundert Leute, es war jetzt nichts Großes.
Männer
aber
und Frauen?
Die haben Musik gespielt und sind rumgesprungen und haben getanzt und gesungen und Fahnen geschwungen.
Und hast du, abgesehen von Männern, auch Frauen gesehen? Haben die alle zusammen gefeiert?
Ja, schon. Also es ist schon immer so ein bisschen, da ist dann die Frauenecke und die Männer sind vorne und die Frauen stehen so ein bisschen an der Seite, aber ja, das ist jetzt, ich glaube, da ist irgendwie der Vergleich aufgezogen wird, dass man die Befürchtung hat, dass es irgendwie wie die Taliban wird, das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es irgendwie ein irgendeiner Form schon extremes islamistisches Regime wird. Das halte ich für relativ wahrscheinlich, aber trotzdem, dass die Frauen sind hier in der Öffentlichkeit präsent. Also dass man die jetzt irgendwie plant, irgendwie komplett wegzusperren, das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen. Mhm. Aber ist, also hier in der Innenstadt ist es ja relativ, also die laufen auch nicht, nicht alle mit
Kopftuch
oder so. Wie gesagt, das ist jetzt nicht komplett getrennt, aber also da ist immer schon eine Trennung, aber die feiern schon zusammen.
Ja. Und sind Sie denn offen für Gespräche? Du hast jetzt gerade von dem einen, dem, wie bitte, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Ja, wie gesagt, jeder ist offen, jeder erzählt. Wir sind mit drei jungen Journalistinnen unterwegs, die aus Idlib kommen. Ich weiß gar nicht, wie alt die sind, Ende 20 oder sowas vielleicht. Mit denen sind wir unterwegs und dann erzählen die halt nebenbei so die krassesten Geschichten. Irgendwie der eine war, kommt hier aus Rauter und hat halt diese Giftgasangriffe mitbekommen, war da, als das passiert ist, hat irgendwie gesehen, wie die Leute dort gestorben sind. Die andere, das ist ein Paar, er und sie, sie meinte, sie kann nicht mehr nachvollziehen, wie viele Menschen in ihren Armen gestorben sind, weil das war einfach Alltag in Idlib. Und die haben halt auch die neuen Herrscher miterlebt und haben schon unter denen gelebt und sind jetzt auch nicht so begeistert davon, dass die jetzt hier die Macht übernehmen tatsächlich. Aber gleichzeitig, und das Krasse oder das Schöne daran, die sind halt zum ersten Mal in ihrem Leben in Damaskus und sind ganz begeistert, wie viele Häuser es hier gibt. Und dass man hier irgendwie shoppen gehen kann und dass man hier in ein Restaurant gehen kann. Das gab es halt in Idlib, gibt es das einfach nicht. Das ist einfach, das Land ist verarmt, vor allem wenn man das mit den Nachbarländern vergleicht. Aber der Unterschied zwischen Damaskus und Idlib ist auch gigantisch. Die sind halt alle erstaunt und wollen jetzt hier nach Damaskus ziehen, weil das Größte für sie ist, was sie je gesehen haben.
Ja, verstehe ich. Du hast ja gerade davon gesprochen, dass die Stromversorgung nicht unbedingt stabil ist. Wie verhält es sich denn mit Lebensmitteln? Hat da wirklich jeder gerade Zugang? Wie ist es mit der Wasserversorgung, dem Internet? Das können wir den Hörern ja gerade mal sagen. Das ist so semi-stabil. Der erste Anlauf zu telefonieren und den Podcast aufzunehmen hat nicht ganz so gut geklappt. Jetzt telefonieren wir einfach über WhatsApp, das funktioniert ganz gut. Was kannst du da erzählen?
Ja, wie gesagt, die Straßen sind stockfinster in der Nacht. Die Stromversorgung scheint nicht wirklich gut zu funktionieren. Internet funktioniert langsam besser, habe ich das Gefühl, ist extrem, aber trotzdem extrem langsam und teilweise fährt man in Gegenden und dann hat man einfach keinen Empfang oder ich habe gestern versucht, irgendwie eine Word-Datei runterzuladen, was über Stunden nicht geklappt hat. Mhm. Lebensmittelversorgung scheint zu funktionieren. Es gibt auf jeden Fall, die Gemüsestände sind voll, habe ich heute gesehen, das scheint zu funktionieren. Man kriegt hier einfache Sachen auf jeden Fall, ohne größere Probleme. Das ist, glaube ich, auch dann eher so die Frage, wie teuer das alles hier ist. Das funktioniert einigermaßen. Es ist jetzt nicht so krass zusammengebrochen, wie man das vielleicht erwartet hätte, wenn jetzt alle Leute, die hier gearbeitet haben und in der Verwaltung gearbeitet haben, jetzt geflohen werden. Also sind schon noch sehr, sehr viele hier geblieben, die das Ganze am Laufen halten.
Ja.
Und es funktioniert alles, und was nicht funktioniert, liegt, glaube ich, einfach daran, dass es halt, wie gesagt, komplett runtergewirtschaftet ist und jetzt nicht unbedingt an der Machtübernahme.
Und gib mir mal einen Einblick in deine Reise als Journalist, als Fotograf. Wo übernachtet ihr? Gibt es Hotels? Wie organisiert ihr denn euch auf solchen Reisen? Spricht ihr euch mit anderen Journalisten auch mal ab? Oder wie macht man das in so einer Umgebung überhaupt?
Das ist ein bisschen besonderer natürlich hier in Syrien, weil kein Kollege, keine Kollegin in den vergangenen Jahren hier war. Man ist hier einfach nicht reingekommen.
Ja.
Das heißt, es gibt keine Netzwerke hier. Es gibt ja dann irgendwie Gegenden, Hotels oder sowas, wo viele Journalisten absteigen und sowas. Das gibt es hier einfach nicht. Das heißt, man musste sich das so ein bisschen suchen. Und die Ersten, die reingefahren sind, haben dann empfohlen. Und dann gibt es so zwei WhatsApp-Gruppen, wo man sich organisieren kann,
ja,
und
das hab ich gehört.
Fragen stellen kann. Die ganzen logistischen Sachen. Aber es ist alles relativ easy. Also man kann halt nach Beirut fliegen oder nach Jordanien über Amman. Über Jordanien ist es schwierig, weil die Jordanier sehr bürokratisch sind und man braucht eine Genehmigung dafür, dass man dieses Land als Journalist queren darf. Im Libanon ist das kein Problem, da fliegt man hin und sagt an der Grenze, ich will nach Syrien, dann sagen sie okay und dann ist man drin. Und dann nimmt man ein Taxi und fährt nach Damaskus.
Das ist ja wirklich absurd, das kann man sich kaum vorstellen.
Das war's tatsächlich. Also klar, am Anfang denkt man, das ist aber logistisch schwierig. Also es ist wirklich, die Preise sind natürlich, glaube ich, hier angestiegen, nehme ich an.
Ja, wie bezahlt ihr denn jetzt gerade? Wie?
Dollar werden jetzt gerne genommen.
Mhm.
Ich weiß nicht, wurden wahrscheinlich auch schon vorher gerne genommen, aber jetzt ist mit Dollar ist kein Problem. Man kann aber auch für so Restaurants und sowas, die wollen schon auch syrische Pfund haben.
Mhm.
Und dann, wir waren eben Essen zu viert und das heißt, man hat die größten Banknoten, die man hier bekommen kann. Und das muss man dann in so einem Stapel bezahlen, der so 5 cm dick ist. das ist einfach eine wahnsinnige Inflation.
Ja.
Und dann jedes Restaurant hat halt auch so eine Geldzählmaschine, weil man nimmt halt so einen Stapel und kann halt keiner zählen. Und dann schätzt man so ab und steckt die in die Geldzählmaschine. Und dann muss man vielleicht ein paar Scheine legen oder wegnehmen.
Ja.
Und wenn man das irgendwann gut kann, ist es wie die Metzgerei-Fachverkäuferin, die Fleischwurst auf den Gramm genau abschneiden kann, können hier die Restaurantbesitzer das Geld genau abschätzen. Aber wie gesagt, da stehen immer so große Geldzählmaschinen.
Ja. Und wo seid ihr gerade untergebracht? Gibt es Hotels?
Ja, es gibt Hotels. Inzwischen am Anfang war es ein bisschen schwierig, weil das eine ist das Hotel und natürlich brauche ich irgendwie ich muss halt Bilder verschicken, brauche ich vernünftiges Internet. Hier in meinem Hotel habe ich noch kein Bild erfolgreich rausgeschickt. Aber es gibt ganz, also einige haben geschlossen, aber wir sind, ich meine, es ist eine wunderschöne Altstadt. Hier gibt es diese alten Karawansereien oder die wirklich sehr schön sind. Mhm. Meistens, also bei mir ist es sehr kalt, leider, aber sehr schön.
Ja.
Und ganz normal. Und dann haben wir halt auch die großen Hotels in der Stadt offen, wie das Four Seasons und das Sheraton. Ich glaube aber nicht mehr, dass sie tatsächlich zu Four Seasons und Sheraton gehören, sondern einfach noch den Namen tragen, weil es gab ja Sanktionen und sowas. Deshalb,
ja.
Lustigerweise gibt es auch Pepsi hier.
Wirklich?
Ganz normale Pepsi.
Okay.
Ja, ja, ganz normale Pepsi. Aber irgendwann meinte einer unserer Kollegen, ja, die Pepsi ist fake. Also scheinbar gab es Abfüllstationen, also gab es wahrscheinlich, wo dann Pepsi legal sozusagen produziert wurde und abgefüllt wurde. Und dann gab es Sanktionen und die haben einfach die gleichen Pressen, die gleichen Sachen wieder da drauf gedruckt und die gleiche Mischung wieder da reingetan. Und es gibt eine Pepsi, die aber wahrscheinlich nicht offiziell von Pepsi sanktioniert ist. Heute Morgen war ich in einem Krankenhaus hier in der Stadt und zwei Gründe. Zum einen sind da halt waren da drei Gefangene, die Sinaia waren und dorthin entlassen wurden. Die warte, nimm das jetzt auf. Genau. Es waren drei Gefangene da aus Sydney, die jetzt dort im Krankenhaus waren, nicht wirklich behandelt wurden, muss ich sagen. Zwei von denen waren praktisch nicht mehr ansprechbar. Einer tippelte nur von einem Fuß auf den anderen. Der andere saß in der Ecke und hatte zitternde Hände, aber hat sonst kein Wort gesagt. Und der dritte war einigermaßen ansprechbar. Und also dadurch, dass er ansprechbar war, sind halt ganz viele Familienmitglieder, die ihre Brüder, Töchter, Schwestern, Söhne suchen, in das Krankenhaus gekommen und ihm halt Fotos gezeigt, in der Hoffnung, dass er vielleicht die Person auf dem Foto erkennt, was, also ich war jetzt eine Stunde da oder sowas, da ist es nicht passiert, aber dieser junge Mann, der gerade in Freiheit gekommen ist, nach, ich glaube, 4 Jahre war er dort, saß dann da in einem ganz kleinen Zimmer in diesem Krankenhaus und wurde halt von 2 Dutzend Menschen belagert, die ihn alle ausgefragt haben. Und dann kamen noch Journalisten wie ich halt dazu, die auch noch Fragen gestellt haben und so. Das war das eine in diesem Krankenhaus. Und das andere in dem Krankenhaus waren halt das die Sydney ja nicht überlebt haben, dorthin gekommen sind und wirklich Leichen in einem ganz, ganz krassen Zustand, die man kaum noch als mit der lebendigen Person wahrscheinlich vergleichen kann.
Habt ihr die gesehen?
Die waren, ja, die waren dort, das ist so ein Leichenschauhaus, ist es jetzt nicht, das war halt außerhalb des Krankenhauses waren es so Leichenschränke und ein großer Kühlraum, die halt komplett voll waren. Und da kamen halt ständig Leute, die nach Vermissten gesucht haben. Und ich glaube, also die waren halt so unkenntlich, dass man die, wie gesagt, kaum erkannt, wenn das die Personen tatsächlich gewesen wären. Ich glaube tatsächlich, da war ein Mann, wenn ich das richtig verstanden habe, der tatsächlich, dessen 2 Söhne gestorben sind und der das dort erfand. Aber ansonsten sind es einfach nur Leichen, die keiner zuordnen kann und die wahrscheinlich am Ende nur Nummern bleiben und dann nehme ich schwer an, irgendwann gemeinsam in ein Massengrab irgendwo kommen.
Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, wirklich.
Das war das eine. Und dann waren wir noch bei einem ehemaligen Regimesoldaten, der war jetzt kein... Der meinte, er wenn man Soldat war unter Assad, dann war man halt arm. Nur arme Leute haben eigentlich gedient. Weil wer ein bisschen Geld hatte, konnte sich da rauskaufen aus dem Dienst. Mhm. Und das war bei ihm auch so. Er war so Touristenführer, sowas in die Richtung, in einem schiitischen Schrein hier und hatte einigermaßen gut mit verdient und konnte sich deshalb von diesem Dienst freikaufen und war dann am Ende, wie er erzählte zumindest, man weiß das natürlich nicht, was er dann genau gemacht hat, aber wie er erzählte, war er Wache an der juristischen Fakultät, also hat da Wache geschoben. Und mit ihm haben wir halt gesprochen, ist halt Schiit, der das so mit gemischten Gefühlen sieht, der sich auf der einen Seite freut, dass Assad gefallen war und auf der anderen Seite aber auch Angst davor hat, was jetzt kommt. Also ich kann hier sehr, sehr frei arbeiten, was, glaube ich, so ein Zeitfenster ist von ein paar Wochen, wo das geht, wo man überall reinkommt. Keiner sagt nein, wenn man fragt. Jeder lässt sich fotografieren, ob das irgendwie bewaffnete Kämpfer sind oder Zivilisten.
Ja.
Also man kann sich hier extrem, extrem frei bewegen. Das hat man sonst nirgendwo, glaube ich. Aber das ist, glaube ich, nur so ein kurzes Zeitfenster, wo das geht. Alle meine Erfahrungen, die ich da habe.
Ja.
Er war so der Einzige, der sich partout nicht, also auch nicht unkenntlich fotografieren lassen wollte. Also ich habe überlegt, ob ich das irgendwie von hinten mache, dass ich ihn von hinten fotografiere, sodass man ihn nicht erkennen kann. Aber selbst das, da hat er Angst davor. Also da gibt es schon viele, viele Menschen, die große Sorgen haben, was jetzt kommt.
Das ist interessant. Du hast ja vorhin darüber gesprochen, dass ihr im Krankenhaus wart und drei ehemalige Gefangene aus Sednaya dort kennengelernt habt. Wart ihr auch in diesem berüchtigten Gefängnis oder habt ihr noch Pläne, dorthin zu gehen, euch das anzuschauen?
Also ich war da gestern.
Ja. Was hast du da gesehen? Wie wirkte der Ort auf dich?
Genau, ich war gestern in Sednaya und das ist jetzt so ein bisschen ein düsterer, also fast schon so ein bisschen eine Attraktion geworden. Aber also es kommen, glaube ich, Leute, die sich das einfach anschauen wollten, aber sind halt immer noch sehr viele Leute, die tatsächlich nach Vermissten suchen. Und was ich... Also bezeichnen, also klar, das sind irgendwie ganz viele Gefängniszellen, die meistens ziemlich groß sind und wo dann auch die Klamotten von sehr vielen Gefangenen lagen, die da drin waren.
Gibt es dort Licht? Oder ist es komplett düster?
In den Zellen gibt es, also die Zellen müssen sehr düster gewählt sein, ja. Die haben alle keine Fenster nach draußen, die haben so kleine Schächte und dann auf der anderen Seite vom Gang sind dann zwar Fenster, der Gang ist dann hell, der hat Sonnenlicht, aber in diesen Zellen muss es sehr, sehr, sehr düster gewesen sein. Also da wird kaum Sonnenlicht reingekommen sein. Die Toiletten da drin sahen halt auch, waren so dreckig, wie man sich sowas vorstellt. Es muss wahnsinnig voll gewesen sein. Mhm. Und was ich bezeichnend fand, wie gesagt, da sind noch viele Leute, die nach Vermissten suchen. Da gibt es ganz viele Dokumente, die da rumfliegen, wo alle noch irgendwie nach Lebenszeichen ihrer Liebsten suchen. So. Und dann gab es Gerüchte darüber, dass in diesem Gefängnis nochmal geheime Zellen drin waren, in den Böden, in den davor, und das hat irgendwie logisch keinen Sinn gemacht, aber die Leute haben tatsächlich überall große Löcher gebuddelt, in ihrer Verzweiflung noch irgendwie irgendwen zu finden da drin, weil wie gesagt, der Bruder, die Tochter, der Ehemann, also die Tochter nicht, da waren, glaube ich, nur Männer drin, aber auf jeden Fall die Verwandten oder die sind da nicht rausgekommen sind bei der Befreiung, haben sie, glaube ich, in ihrer Verzweiflung dann versucht, noch geheime Orte in diesem Schreckensorten zu finden, die es einfach nicht gab. Das sind halt überall, wie gesagt, große Löcher gewesen. Als ich da war, haben sie, es war, glaube ich, eine Küche, und haben dann in den Boden, da war halt ein Hohlraum unter dieser Küche, und haben dann mit dem Presslufthammer versucht, ein Loch da reinzumachen und da runterzukommen. Aber das war einfach Teil der Versorgungsinfrastruktur, glaube ich, dieses Gefängnisses, dass da halt noch, ja, wie gesagt, Hohlräume unter der Küche sind, ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Ja. Aber da waren auch keine Menschen mehr.
Ja. Aber daran sieht man natürlich auch die pure Verzweiflung von Angehörigen, die einfach nicht aufhören zu suchen und immer noch hoffen, irgendwen zu finden.
Ne? Ja. Genau, ja. Und die dann natürlich gesehen haben, die Freude, wo andere Menschen ihre Ehemänner oder sowas wieder gefunden haben. Ja. Sie standen dann da wahrscheinlich und da war einfach niemand.
Konzentrieren wir uns nochmal auf die Eindrücke, die du in der Stadt gewonnen hast. Wenn du mit Menschen redest oder wenn du sie beobachtest. Du hast ja schon berichtet, dass es Menschen gibt, die der Entwicklung skeptisch entgegenblicken. Trotzdem, würdest du sagen, die Anzeichen von Optimismus überwiegen?
Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, es gibt wenige Leute hier, die dem Ganzen wirklich klar optimistisch entgegensehen. Wenig Menschen.
Das ist gut, dass du das erzählst, weil natürlich, was man von außen mitbekommt, wenn man nicht vor Ort ist, man sieht wahnsinnig viele Bilder in den sozialen Medien. Und da sieht man natürlich, wie die Menschen feiern auf den Straßen, sich in Gruppen sammeln und man sieht ganz viel Euphorie. Aber deswegen ist es so wichtig, diese Gespräche eben auch zu führen, um zu sehen, um zu verstehen, dass es natürlich Menschen gibt, die da ein bisschen anders drauf blicken.
Also ich glaube, das sind ja zwei Sachen gleichzeitig wahr. Die Leute freuen sich, weil wirklich hier eine Terror über sehr, sehr lange Zeit. Sie freuen sich einfach, dass sie dessen entledigt sind. Was jetzt kommt, ist die andere Sache. Und das ist genau den Vorstellungen entspricht, die man jetzt davon hat, eines freien, demokratischen Syriens, das für alle Minderheiten auch einen Platz hat. Das sind, wenn man sich anhört, wie die in Idlib regiert haben, ist das jetzt nicht unbedingt ein Grund für Optimismus, will ich vorsichtig sagen. Weiß nicht, vielleicht stimmt es auch nicht. Vielleicht raffen sie sich zusammen und kriegen hier eine vernünftige Regierung hin. Das ist nämlich gerade die Rede von einer Technokratenregierung und dass die ganze syrische Bevölkerung einbezogen werden soll. Aber wie gesagt, das ist ja aus einer Abspaltung von Al-Qaida entstanden. Das sind jetzt nicht unbedingt die liberalsten Kräfte hier im Land, um es vorsichtig auszudrücken. Also da gibt es sehr, sehr, sehr wenige Menschen, die sagen, ja, super, Assad ist weg und was jetzt kommt, wird ganz toll. Das ist nicht der Fall. Ja. Da gibt es sicherlich irgendwie so die jungen Kämpfer, die das alles toll finden. Aber also wir haben hier mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen gesprochen, auch Menschen aus Idlib, die sagen, nee, das, also wir haben halt auch, klar, für die Menschen hier in Damaskus oder für die Menschen in ganz Syrien war es, naja, irgendwie dieser Schreckensbegriff, aber für uns in Idlib, da gab es halt auch ein Gefängnis, was für uns diesen Schrecken dargestellt hat. Und das wurde halt von HDS geführt, dieses Gefängnis. Also das sieht jetzt, man hat es sehr gespalten auf jeden Fall. Also klar, auch bei dieser Party heute, irgendwie, dass man von dieser Euphorie da nicht mitgerissen wird. Da muss man schon sehr, sehr zynisch sein. Und dass es irgendwie einen Grund zur Freude gibt, der ist da und den gönnt man auch allen Menschen hier. Aber das ist jetzt alles gut wird, dass dieser Krieg vorbei ist, das glaube ich noch nicht. Im Norden des Landes wird gekämpft. Heute gab es Kämpfe mit zwischen HDS und Anhängern Assads, was auch immer das ist. Ja. Der ist ja verschwunden und dann weiß ich nicht mehr, ich glaube, man hängt diesem alten Machtsystem hinterher und es gab heute Kämpfe mit, wenn die Informationen richtig sind, mit 5 Toten auf der Straße Richtung Latakia. Also, dass dieser Krieg jetzt einfach vorbei ist, von einer Woche auf die andere und jetzt hier ein friedvolles, blühendes Syrien uns bevorsteht, das bezweifle ich so ein bisschen. Und dafür habe ich halt auch schon zu viel gesehen, was sehr viel Hoffnung gemacht hat. Unter anderem halt, ich war 2011 in Syrien und da gab es die ersten Demonstrationen überhaupt im Land seit, weiß nicht wie vielen Jahren.
Ja.
Ganz klein, aber dass man, und da war einfach eine riesige Hoffnung da, dass jetzt der, wie in Libyen, der Westen eingreift, dass es eine Flugverbotszone gibt und so Sachen. Und das ist alles nicht wahr geworden. Und da gab es halt einen sehr brutalen Bürgerkrieg für sehr lange Zeit, 13 Jahre ja. Jetzt. Und diese Hoffnung ist einfach nicht wahr geworden. In Libyen war es auch große Hoffnung, große Freude. Und es hat sich nicht materialisiert. In Ägypten gab es ja, da war es ja schon ein paar Schritte weiter. Auch da sind wir jetzt wieder in einer Militärdiktatur. Also das sind so diese Muster, große Hoffnung, große Freude, aber es fühlt sich immer so ein bisschen ambivalent an, mindestens, ja. Ja, man kann dem Braten nicht trauen.
Ja. Wie lange seid ihr noch im Land, um zu fotografieren, um zu berichten? Was sind eure Pläne?
Ich bin jetzt, normalerweise ist Januar, Dezember und Januar bei mir immer sehr ruhig. Das heißt, ich hatte mich, ich muss gerade einen Film schneiden, und ich hatte mich zu Hause eingerichtet und einen Kühlschrank vollgemacht und ich wohne auf dem Land in den Bergen und habe Feuerholz organisiert und so Sachen. Das heißt, ich hatte jetzt nicht geplant, hier zu sein. Dann habe ich über die Nachrichten gesehen und dachte, okay, das willst du auch nicht verpassen. Und das ist irgendwie ein historischer Moment auf jeden Fall.
Absolut.
Und wollte jetzt aber Weihnachten dann doch wieder zu Hause verbringen.
Ja, verstehe. Vielleicht abschließend noch, wenn du die aktuelle Reise mit früheren Reisen vergleichst, wir haben es vorhin schon so leicht angeschnitten, was glaubst du, vielleicht kann man das jetzt ad hoc auch noch gar nicht sagen und vielleicht wird sich das auch erst später, wenn du wieder zu Hause bist, setzen, aber was glaubst du, welche Begegnung wirst du so einfach nicht vergessen oder welche Begegnung hat Stand jetzt bei dir den größten Eindruck hinterlassen?
Schwierig zu sagen. Also ich bin jetzt auch noch nicht so lange hier, ehrlich gesagt. Deshalb, ich glaube, die drei jungen Journalistinnen, mit denen wir hier unterwegs sind, die haben einfach sehr krasse Geschichten und haben einfach wahnsinnig viel durchgemacht und erleben jetzt irgendwie, wir haben einen großen Funken Hoffnung hier und erleben einfach neue Freiheit. Und ich glaube, das ist schon sehr schön mitzuerleben, neben all den Sorgen, die man hier hat. Aber trotzdem, das ist schon, glaube ich, die wichtigste oder die bleibendste Begegnung. Und ja.
Daniel, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast und aus Damaskus heraus mit mir das Interview geführt hast.
Gerne. Dann einen schönen Gruß nach Deutschland.
Dankeschön.
Das war eine neue Folge unseres Zenit-Podcasts. Schreibt uns gerne, wie ihr die Episode findet, was ihr denkt. abonniert uns, lasst eine Bewertung da, teilt gerne auch den Podcast und markiert uns. Und dann hören wir uns bald wieder. Danke und bis bald.